Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Standpunkt-Podcasts. Mein Name ist Arko Pire und ich mache diesen Podcast eigentlich ziemlich genauso lange, wie es die Corona-Pandemie gibt. Ein bisschen vor Start dieser traurigen Zeit ist dieser Podcast auch online gegangen. Trotzdem gab es eigentlich noch keine Folge dazu. Und das, obwohl mit Michael Bombalo, ein ausgewiesener Experte zu den Anti-Maßnahmen-Protesten, Teil dieses Medienprojekts ist. Ich glaube, dass jetzt Ende Jänner 2022, kurz vor Einführung der Impfpflicht in Österreich, ein guter Zeitpunkt für ein Zwischenfazit ist. Herzlich willkommen, Michael. Vielleicht willst du uns zuerst einmal das Projekt Standpunkt vorstellen. Die Website geht ja mit 1.2. online. Und ja, sag mal was dazu.
Ja, also erstmal hallo, vielen Dank für die Einladung. Den Standpunkt-Podcast, der ja großartig ist, den gibt es schon länger, der war so ein bisschen ein Pre-Runner. Die Homepage dazu, also ein neues fortschrittliches Nachrichtenportal, die hätte eigentlich schon wesentlich früher online gehen sollen. Also ich glaube, vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren war eigentlich so der erste Launchplan. Und dann ist einfach tatsächlich die Pandemie dazwischen gekommen und der gesamte Wahnsinn, der sich da ringsherum entwickelt hat, eigentlich vor allem mit meinen regelmäßigen Berichten von den Aufmärschen und all dem, was dann damit einhergegangen ist, dann natürlich auch an einerseits an medialer Aufmerksamkeit für meine Arbeit, andererseits dann aber auch die ganzen rechtlichen Geschichten ringsherum. Also ich habe etliche Verfahren geführt, beziehungsweise geführt und wegen Drohungen gegen mich, hat das jetzt alles ein bisschen verschoben. Insofern sind wir eh dann schon voll gut im Thema drinnen. Und jetzt wird es endlich online gehen, mit dem Ziel, dass sich da dann halt auch möglichst viele Leute beteiligen und wir aus verschiedenen Bundesländern möglichst viele, möglichst spannende Berichte, Reportagen, Recherchen bekommen. Und vielleicht eins dazu, also ich habe, oder vor kurzem war es ja medial so, dass man jetzt gesehen hat, dass vor allem die ÖVP es offensichtlich immer wieder schafft, in verschiedenen Medien, einfach indem die dort anrufen, bestimmte Redakteure Artikel einfach wieder rauszukriegen oder Passagen aus Artikel rauszukriegen oder Artikel zu schieben, das wird es natürlich nicht geben. Also das Ganze funktioniert unter absolut professionellen journalistischen Kriterien und das, was es hat, hat es, und es wird selbstverständlich einerseits keine Möglichkeit zur Intervention geben und andererseits wird es auch keine Inserate von irgendwelchen Konzernen drinnen geben. Das heißt, die Finanzierung basiert ausschließlich auf Lesern, Leserinnen, potenziell vielleicht Presseförderungen oder Ähnlichem, aber sicherlich nicht durch irgendwelche Inserate, über die dann Einfluss oder Umfragen gekauft werden können.
Ja, danke für die Vorstellung. Was ich jetzt nicht gehört habe, was ist denn eigentlich die URL von dieser...
Ja, ich bin natürlich jetzt so schon im Jahr 2022, dass wir davon ausgehen, die Leute geben das eh nur noch in die Suchmaschine ein, aber so quasi fürs erste Mal Standpunkt.press und ab dann habt ihr sehen, der Browserleiste, und ab dann einfach zur Startseite machen.
Genau, Punkt Press. Danke für diese Vorstellung, dann würde ich sagen, wir gehen mal ins Thema. Ich habe nochmal überlegt, wie das alles begonnen hat. Anfang 2020 waren wir alle zu Hause und es gab wüste Diskussionen, wie lange eigentlich eine Fahrradtour sein darf, legalerweise. Aber wenig später haben doch eigentlich diese Demonstrationen begonnen. Aber ich glaube, sie waren anfangs eigentlich relativ klein und ich bin mir gar nicht sicher, waren die anfangs schon so durchsetzt von Rechtsextremen, wie sie es jetzt sind, oder mit welchem Milieu hat das denn eigentlich gestartet, oder welchen Milieus, oder waren das mehrere Leute, wie hat das begonnen? Zumal, wenn ich mich richtig erinnere, die FPÖ und auch andere rechtsextreme Parteien in Europa anfangs ja überhaupt nicht wussten, wie sie sich dazu verhalten sollen. Also so Grenzschließungen und so fanden die ja für gewöhnlich gut, und Law and Order finden sie normalerweise auch ganz gut. Die wussten ja anfangs, glaube ich, nicht einmal, wie sie sich dazu tatsächlich positionieren sollten. Also welche Milieus waren denn das am Anfang?
Also tatsächlich gibt es ein ziemliches Auf und Ab eigentlich bei den Aufmärschen. So die allerersten Aufmärsche beginnen so im März, April 2020, ne? Jetzt haben wir ja schon, die Pandemie ist ja schon, du 21 gesagt hast, 2020, ja. Ne? Das ist alles schon ziemlich lang her in Wirklichkeit. eigentlich ganz zu Beginn ist schon klar, welche Milieus da dahinter stecken. Also auf den allerersten Aufmärschen in Wien sind bereits Abordnungen der neofaschistischen Gruppe Identitäre, sind einschlägige Fußball-Hooligans. Aber die allerersten Aufmärsche werden tatsächlich noch nicht, da reden wir wirklich von den allerersten, werden tatsächlich noch nicht unmittelbar aus diesem Milieu herausgemacht, sondern eigentlich eher so aus dem Milieu heraus, dass vielleicht jetzt hinter dieser neuen Partei MFG, also Menschenfreiheit, Grundrechte steckt. Aber sehr schnell ist eigentlich ganz, ganz klar, wer die Kräfte sind, die da führend sind. Also ich habe im Mai, glaube ich, 2020 einen Artikel geschrieben, der heißt, wer steckt hinter den angeblichen Corona-Rebellen, wo ich bereits zu dem Zeitpunkt ganz klar nachweise, dass das einfach ganz zentral extreme Rechte sind, die da ganz eine wichtige Rolle spielen. Also in Kärnten steigt dann zu dem Zeitpunkt das BZÖ, also diese FPÖ-Abspaltung, wo es einen vollkommen wahnwitzigen Artikel auf der Seite des BZÖ gibt. Und muss man wissen, Martin Rutter, der ja jetzt so die zentrale Figur der Corona-Aufmärsche in Österreich ist, der kommt aus dem BZÖ. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob dieser Artikel von ihm stammt, aber ist natürlich durchaus möglich. Und auch die FPÖ gründet dann bereits, ich denke Anfang Mai 2020, etwas, was sie nennt, eine Allianz gegen den Corona-Wahnsinn und macht dann auch eine eigene Kundgebung am Heldenplatz in Wien. Das heißt, wir sehen eigentlich zu Beginn schon, dass die FPÖ einsteigt, dass Abspaltungen der FPÖ einsteigen, das bekannte extrem rechte Kader.
Meinst du das Mai 2020?
Reden wir von Mai 2020.
Was interessant ist, weil Jennifer Clowninger taucht das erste Mal Mai 2020
auf. Genau, da tauchen Leute wie die Clowninger auf, da tauchen Leute wie Rutter dann auf und so weiter. Die kommen dann alle auf und werden zu führenden Figuren und man sieht dann auch teilweise so vor Ort, die kennen sich dann auch teilweise schon. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie alles, also jetzt weiß ich nicht von konkret von Rutter und Clowning, aber das ist dann schon spannend, wie man dann so sieht, dass so bestimmte Kreise sich dann kennen. Da gibt es so eine Versammlung am Donaukanal, da ist dann so ein Vertrauter von Küssl, das sind dann andere Leute, die sind alle sehr nett zueinander. Man fragt sich, woher kannten sich die in Wirklichkeit? Das heißt, ab dem Zeitpunkt ist eigentlich schon sehr, sehr klar, was der Charakter ist. Dann beginnen die Aufmärsche, aber das sind eigentlich immer nur so ein paar hundert Leute vielleicht, sollen es vielleicht einmal über 1000 sein oder so. Und dann eigentlich so im Sommer 2020 geht das komplett zurück. Also da ist ja auch dann, also Black Lives Matter Proteste stehen da im Hintergrund. Man glaubt vielleicht auch ein bisschen, man hat die Pandemie überwunden zu dem Zeitpunkt. So ist alles wieder ein bisschen ruhiger, kann mich erinnern, es wird gewarnt, aber im Herbst wird es wieder heftiger, man kann sich nicht vorstellen in Wirklichkeit. Und dann so im September beginnen auf einem ganz kleinen Niveau eigentlich wieder Protest, da kommt dann auch so ein Küssl mit seiner Gruppe dazu und die sind auf einem auch eher kleineren Niveau bis so Ende 2020 und dann Ende 2021 gehen die dann wirklich hoch. Also das sind das wirklich zum ersten Mal wirklich mehrere tausend Personen. Das sind so diese Aufmärsche, die dann auch teilweise vom Hauptbahnhof losgehen. Also da gibt es dann ja so ganz mehrere, die so beim Schweizer Garten, beim Hauptbahnhof, beim Belvedere sind. Und dann über den Sommer 2021 geht es dann wieder zurück, weil es halt auch weniger Maßnahmen im Sommer gibt, um dann wirklich so jetzt im Herbst 2021, das sind jetzt so diese Massenaufmärsche mit mehreren 10.000, vor allem jetzt so November, Dezember, Jänner. Having said, das war jetzt so eine Beschreibung vor allem für Wien, immer mit dem wichtigen Zusatz, die Aufmärsche in Wien sind medial am präsentesten. Warum? Weil auch alle bundesweiten Medien in Wien sind. Aber die Aufmärsche in anderen Landeshauptstädten und vor allem in kleineren Städten sind in Relation viel, viel, viel größer als die Aufmärsche in Wien. Ich habe mir das einmal ausgerechnet, wenn in Vöcklabruck 1500 Leute auf der Straße sind, dann wären das in Wien 250.000. Und das wird völlig unterschätzt, dass es diese Corona-Aufmärsche in kleinen und kleinsten Orten und Gemeinden gibt, dass das wirklich durchsetzt hat. Und wenn man sich die einschlägigen Telegram-Gruppen anschaut, dass wiederum das überall dann auch durchsetzt ist von einschlägigen extrem rechten Inhalten. Das war jetzt ein bisschen länger, aber das war so ein kleiner Versuch, einen Überblick zu geben, wie sich das überhaupt alles entwickelt hat. Da können wir da vielleicht auch drüber reden, wie sich es weiterentwickelt.
Genau. Du hast da jetzt eh schon ein bisschen darauf eingegangen.
Entschuldige, wenn ich deine Fragen
verletze. Schon super.
Ich wusste ja nicht, was du fragst. Ja, also, tatsächlich, wir haben das jetzt nicht alles vorgescriptet oder so.
Genau, weil wir sind ein seriöses Medium.
Genau, voll gut.
wir sind nicht gekauft. Wie würdest du denn diese Demos charakterisieren? Wie laufen die denn in der Regel auch abseits der Bundeshauptstadt. Gibt es da im Zeitverlauf Änderungen und wie werden die denn so organisiert? Wer organisiert die denn dann tatsächlich auch? Und warum ist denn die Polizei so, ich sag mal, freundlich formuliert, professionell?
Das sind voll viele Fragen.
Voll viele Fragen, meinst du? Okay.
Lass mich mal die erste.
Mal die erste.
Ja, also die Organisierung bundesweit funktioniert ganz klar. Da gibt es offensichtlich im Hintergrund bestimmte Strukturen, bestimmte Bündnisse, die reden sich ab, die organisieren. Also in Wien ist das vor allem so die Gruppe rund um Fairdenken und rund um, also das ist ein Verschwörungsideologe, Hannes Brecher, der da ganz führend ist, und rund um Martin Rutter, diese eine weitere Struktur rund um Jennifer Clowning, auch eine einschlägig bekannte extreme Rechte, die dürfte eher an den Rand gespielt worden sein. Ebenfalls die Gruppe so Honk for Hope rund um Alexander Ehrlich, der wohl kein extremer Recht ist, aber der auch keine Probleme offensichtlich damit hat, sich in diesem Milieu zu bewegen.
Das ist der Busfahrer, gell?
Das ist der Busfahrer, genau. Der hat halt mehr oder weniger eine, dürfte wohl auch um relativ gutes Geld die Tickets zu den Demonstrationen angeboten haben, die er dann halt wohl auch selber angemeldet hat. Das ist ein relativ spannendes Geschäftsmodell. Und dann haben wir einfach tatsächlich so im Hintergrund einfach FPÖ-Strukturen, Strukturen der Identitären, neonazistische Strukturen, verschiedene FPÖ-Abspaltungen. Es wird ja völlig unterschätzt, wie viele FPÖ-Abspaltungen es so auf regionaler Ebene gibt, die dann immer auch eine Rolle spielen. Aber jetzt an einem Beispiel, die regelmäßigen monatlichen Märsche in der burgenländischen Landeshauptstadt Eisenstadt werden direkt von der Küsselgruppe organisiert, von der sogenannten Corona-Querfront, das ist eine Frontorganisation von Altendonau, also der Gruppe rund um Küssel. Und ansonsten können wir uns das so vorstellen, es gibt mittlerweile Hunderte, viele hundert Telegram-Gruppen, die aber eben nicht nur online funktionieren, sondern da gibt es ganz, ganz viele eben Offline-Treffen auch. Also da gibt es für verschiedenste Gruppen, die am Anfang hat auch ein bisschen ein Wildwuchs, und ich glaube, da haben dann auch verschiedene Gruppen versucht, so jeweils quasi bundesweite Telegram-Strukturen aufzubauen. Mittlerweile ist relativ viel so durchzentralisiert von den Strukturen rund um Router, und da kann man dann halt auch lesen, keine Ahnung, die Gruppe für, ich weiß es nicht, der 1060, 1070, 1080, treffen wir uns doch bitte bei dem und dem Park einmal in der Woche und diskutieren oder so. Das heißt, das wird dann auch offline, und so wird dann natürlich auch organisiert. Dann haben sich halt regional verschiedene Strukturen aufgebaut und entwickelt, die dann halt jeweils einfach aufbauen. Aber viel ist natürlich sehr stark vernetzt und viel ist jetzt auch noch nicht ganz klar ausgebaut. Und da sind auch nicht nur extreme Rechte dabei, aber die spielen eine wichtige Rolle und die sind überall absolut akzeptiert.
Ich meine, in Wien sind diese Demonstrationen ja zum Teil ein bisschen ruppig. Genau, wie ist denn das in den Bundesländern? Sind die da auch so ruppig? Also mit ruppig meine ich, dass durchaus auch relativ gewaltaffine Milieus teilnehmen und Aktionen setzen, die halt durchaus auch körperlich sind. Ist das in den Bundesländern auch so?
Ich glaube, es wäre in den anderen Bundesländern auch so. Also aus Graz, glaube ich, habe ich auch mitbekommen, dass es Attacken auf Journalisten, Journalistinnen gegeben hat, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Nur das, was in Wien eigentlich die Ruppigkeit auslöst, sind eigentlich immer zwei Dinge. Das eine ist, dass Journalisten und Journalistinnen, vor allem jetzt sagen wir, Journalistinnen, die die Szene kennen und verstehen, attackiert werden. Und das ist einfach außerhalb von Wien teilweise einfach nicht gegeben. Also es gibt einfach kaum Personen, die tatsächlich von diesen Aufmärschen sachkundig berichten können. Aber was wir schon kennen, auch beispielsweise aus Linz, dass ein ORF-Kamerateam attackiert wird. Also sozusagen diese Angriffe auf Medien kennen wir auch aus anderen Städten. Und dann haben wir aber Situationen, weiß es nicht, ich weiß aus Steyr, das sind dann halt da vorne genauso einschlägig bekannte Hooligans, die die Spitze bilden, aber die haben jetzt niemanden angreifen könnten, blöd gesagt. Und der zweite Grund für Angriffe sind Auseinandersetzungen mit der Polizei, wenn es Verhaftungen gibt. Das kennen wir teilweise aus sehr kleinen und aus kleinsten Gemeinden, also dass es da dann einfach Angriffe auf Polizisten und Polizistinnen gibt. Und das dritte, aber das kommt wirklich nur sehr, sehr vereinzelt vor, sind Angriffe auf Passanten, Passantinnen, und davon kriegt man halt meistens auch nichts mit in Wirklichkeit. Aber da wird dann halt, also es gab jetzt zu Recht die Aufregung um offensichtlich rassistische Attacken oder antisemitische Attacken in Wien am Rand der Aufmärsche, das hat man mitbekommen. Aber wenn es jetzt beispielsweise vielleicht irgendein Wortgefecht gibt, weil irgendjemand sagt, ihr Arschlöcher, setzt eure Masken auf oder so, oder ich habe vor kurzem jetzt ein Video geschickt bekommen, wo nach einem Corona-Aufmarsch offensichtlich Teilnehmern ein älterer Mann bei einer Busstation attackiert wird, aber das kommt halt nicht in die breitere Öffentlichkeit, also da wissen wir einfach auch viel gar nicht.
Ja, und wie erklärst du dir das äußerst deeskalierend, könnte man freundlicherweise sagen, Verhalten der Polizei? Weil ich meine, also ich kann mich erinnern, wie ich am 1. Mai 2021 bei einer Demonstration kann man es nicht mal mehr nennen, der Linken, also eine Mai-Demonstration beim Votivpark vorbeigefahren bin, auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, und wenig später gehört habe, dass die brutalst geräumt worden ist, und ich konnte es mir nicht vorstellen, und ziemlich viele Leute, die dort waren, haben sich auch gedacht, so, was ist da bitte passiert, weil da war einfach nichts los. Und während die Polizei da offenbar wirklich extrem gewalttätig reagiert hat, scheinen ihnen diese Leute relativ wurscht zu sein, beziehungsweise haben sie da eine sehr deeskalierende Strategie. Warum?
Also die Strategie der Polizei ist tatsächlich sehr spannend. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Unwilligkeit und Unfähigkeit. Gehen wir vielleicht zur Unfähigkeit. Das ist das Spannende. Also es ist einfach zu sehen, dass sie teilweise Einsatzstrategien anwenden, die wirklich nicht nachvollziehbar sind. Und mir sagen auf the record Polizisten und Polizistinnen, die mir teilweise schreiben, sie verstehen die Einsatztaktiken auch nicht. Also offensichtlich dürfte das irgendwie so teilweise wirklich taktische Unnachvollziehbarkeiten sein. Da dürfte es teilweise wohl so sein, das sieht man auch immer wieder bei den Aufmärschen, dass Einsatzeinheiten aus verschiedenen Bundesländern nach Wien beordert sind, wo du das Gefühl hast, die haben keinen Plan, was sie da tun, und scheinbar auch die Absprache innerhalb der einzelnen Einheiten überhaupt nicht funktioniert. Also ich glaube, das ist teilweise wirklich unfähig. Also mein sichtbarster Moment war, also für die, die Wien kennen, ich bin neben dem Kunsthistorischen Museum, Babenberger Straße, das ist eine Parallelstraße zum Ring, und die Corona-Demo ist gerade so eingekesselt, dass sie nicht weitergehen soll, also ist sehr weitläufig eingekesselt, und dann ist so eine Querstraße zum Ring, da steht ein Tretgitter und drei Polizisten, und ich sage zu meiner Begleitung, da werden sie durchbrechen. 10 Minuten später brechen sie dort durch. Das war jetzt wirklich keine Rocket Science irgendwie, um das zu sehen. Und dann würde ich aber sagen, es gibt auch eine politische Unwilligkeit. Das Innenministerium ist jetzt mit dieser ganz kurzen Kickl-Unterbrechung seit dem Jahr 2000 durchgehend von der ÖVP dominiert. Und jetzt blöd gesagt, wenn da diese Leute auf der Straße sind, die auch in Wien vor allem aus ländlichen Räumen angereist kommen, das sind unter Anführungszeichen ihre Leute da marschieren. Und wenn das jetzt nicht unmittelbar ihre Wähler und Wählerinnen sind, dann sind das halt dann die Geschwister, die Freund, die Verwandten, die Eltern, die Kinder ihrer Wählerinnen und Wähler. Und da gehen die einfach anders vor. Und das ist ja nicht so, dass da jetzt in Wien ganz anders vorgegangen würde als in Innsbruck oder in Salzburg oder in Graz. Ein relativ durchgehendes Verhalten. Und das zeigt eigentlich, dass es da generelle Verhaltensmaßregeln gibt, die für alle Bundesländer und für alle Corona-Aufmärsche gleich sind. Jetzt bin ich prinzipiell ein absoluter Freund eines deeskalativen Polizeiverhaltens, und ich glaube auch, dass das Versammlungsgesetz durchaus breit und liberal ausgelegt werden sollte. Aber was natürlich komplett auffällt, was du schon erwähnt hast, ist dieser komplette Doppelstandard. Es gibt jetzt übrigens erst vor, ich glaube, ein, zwei Tagen rausgekommen, eine sehr gute, über 70-seitige Analyse von Amnesty International zu dem Polizeieinsatz am 1. Mai 2021 im Wiener Votivpark, wo ich auch vor Ort war, Videos gemacht habe, das Ganze gesehen habe, der den Polizeieinsatz völlig zu Recht vernichtend kritisiert. Das war komplett wahnwitzig, das war eine bewusste Deeskalationsstrategie oder anders. Ich glaube nicht einmal, dass die im Vornherein bewusst war. Ich glaube nicht, die sind da jetzt hingegangen und haben mit der Früh sich schon gedacht, wir werden das jetzt eskalieren. Also es war einfach eine Folge von eskalativen Einzelentscheidungen, die das komplett hochgeschraubt hat. Wo man aber an verschiedenen Punkten jeweils anders entscheiden hätte können.
Voll, ich finde, das ist halt das beste Beispiel für den offensichtlichen Doppelstandard, weil es besser das
gibt. Also wir reden jetzt heute, wir nehmen dieses Video am 31. Diesen Podcast am 31. Jänner auf. Gestern hat es in Innsbruck eine
Grenzregime
gegeben, die ist das letzte Jahr schon von der Polizei wüstest angegriffen worden mit Pfefferspray. Das ist als rechtswidrig nachher erkannt worden. Da hat es etliche Maßnahmen gegeben vor dem Verwaltungsgericht Innsbruck. Es gibt auch auf meiner Seite auf bungalow.net, also noch auf ganz meiner eigenen Seite, gibt es auch einen wunderbaren Artikel aus Innsbruck von der Melina Mittelnöckler dazu, die darüber geschrieben und auch vom Prozess berichtet hat. Und was passiert? Gestern, die Polizei fährt schon wieder mit zwei Wasserwerfern auf, die offensichtlich extra nach Wien kommen.
Die extra nach Wien
gehen. Ja. Und ich mag jetzt niemandem Unrecht tun, aber ich glaube, ich habe entweder noch nie oder ein einziges Mal bei den Corona-Protesten, bis es diese Wasserwerfer geschickt ist, Eisrollen führen, aber nach Innsbruck muss man schicken.
Ja, merkwürdig. Es ist ja auch so, morgen geht ja nicht nur die Website standpunkt.press online, es tritt auch die Impfpflicht in Kraft. Unter anderem ist das einer der Gründe, warum ich mir gedacht habe, dass jetzt tatsächlich der Zeitpunkt für ein gutes Zwischenfazit ist. So, genau. Was würdest du sagen, wie werden sich denn die Corona-Proteste jetzt im Rahmen dieser Impfpflicht kurz- bis mittelfristig entwickeln und ja, die Bewegung, die sozusagen die sie antreibt?
Also vielleicht vorweg, was tatsächlich spannend ist und muss ich ehrlich sagen für mich unerwartet und eigentlich auch für alle anderen Beobachter, Beobachterinnen der Szene, würde ich sagen, ist, dass die Dynamik der Aufmärsche in Wien im Jänner jetzt eher zurückgegangen ist. Also wir hatten im Dezember am Höhepunkt laut Polizeizählung, die ich für relativ plausibel halte, also die Polizeizählungen insgesamt bei den Corona-Aufmärschen 44.000. Wir hatten dann vor Mitte Jänner 27.000 laut Polizeizählung und jetzt beim letzten Corona-Aufmarsch am 29. Jänner um die 10.000. Es ist auch wirklich vor Ort sichtbar, wie viel weniger das geworden ist. Also man sieht, dass die sammeln sich immer am Heldenplatz und man sieht einfach, wie viel weniger das geworden sind. Wir konnten jetzt beim Heldenplatz, also ich um einen Schutz hin, weil ich kann nicht ohne Schutz gehen, zum ersten Mal wieder reingehen, durchgehen. Man konnte relativ nah zur Nationalbibliothek, für die, die das Areal kennen. Also es war deutlich sichtbar, wie viel weniger sind. Muss ich sagen, ist überraschend, ist unerwartet. Ich habe den Eindruck, dass so die größten Aufmärsche vielleicht so in dieser Hoffnung waren, die Impfpflicht noch zu verhindern und jetzt, wo irgendwie klar war, einerseits die Impfpflicht kommt und die Geschichte ist gegessen, dass das die Leute runterfährt und möglicherweise auch, dass eigentlich auch ein bisschen sich abzeichnet, dass es so eine Impfpflicht leid wird, die irgendwie am Ende des Tages ein bisschen wurscht ist in der Praxis, weil die Polizei kann das halt kontrollieren, aber muss es nicht kontrollieren, ob es diese generelle Impfpflicht mit tatsächlich Strafen für alle, die sich nicht impfen lassen, wirklich geben wird, ob das abgeglichen wird mit dem Impfregister. Ich glaube, da ist sehr viel unklar und ich glaube, da weiß die Regierung selber sehr viel noch nicht. Aber wir hatten jetzt beispielsweise wieder in Graz einen sehr großen Aufmarsch und wir haben halt diese Verstetigung in Wirklichkeit von ganz vielen Aufmärschen, die teilweise wöchentlich einfach in kleinen Orten stattfinden. Und wir haben jetzt auch in Wien mehrmals wöchentlich kleinere Mobilisierungen. Da rede ich jetzt von ein paar Dutzend, ein paar hundert Personen. Aber es passiert halt laufend was. Und was ich mir schon vorstellen könnte, ist, dass wenn Briefe an alle ausgeschickt werden, also wenn die Regierung mit der Impfpflicht tatsächlich ernst machen sollte, das gibt noch einmal einen massiven Boost. Sollte Strafen dann tatsächlich auch geben, kann man sich so richtig vorstellen, da werden so die Strafbescheide werden dann irgendwie verbrannt in öffentlichen Zeremonien, dann kann es potenziell Exekutionen geben, wenn Personen sich weigern, die Strafe zu zahlen, dann Aufmärsche, wo dann halt irgendwie der Exekutor kommt und so weiter. Da kann man sich relativ viel vorstellen und ich kann mir auch vorstellen, also vor allem wenn die Impfpflicht eben klarer durchgesetzt werden sollte, dass sich das Ganze noch einmal terroristisch weiterentwickelt, also dass beispielsweise Impfzentren angezündet werden, was es in kleinen Ausmaß offenbar schon gegeben hat. Da gibt es Berichte aus verschiedenen Bundesländern.
Welche Rolle spielt denn eigentlich die FPÖ im Vergleich zu anderen organisierten Kräften, die es da gibt? Zwischenzeitlich hatte ich zumindest ein bisschen den Eindruck, dass es sich da ja eigentlich beinahe um FPÖ-Veranstaltungen handelt. Also
zumindest waren die auch ganz offiziell.
Genau, es gab ja auch, ich glaube in St. Pölten, glaube ich, hat das ja einfach direkt die FPÖ angemeldet, oder?
In Wien ja auch.
Das in Wien eine auch, große okay.
Geschichte bei der Jesuitenwiese war explizit von der FPÖ angemeldet.
War sogar explizit von der FPÖ angemeldet.
Und okay. Im Dezember gab es auch eine Geschichte, die offiziell von der FPÖ war.
Welche Rolle spielt denn die im Vergleich zu anderen organisierten Kräften? Und ist diese Bewegung ohne FPÖ überhaupt, ja, ansatzweise so schlagkräftig, wie sie schlagkräftig ist?
Ich glaube, dass die FPÖ natürlich eine besondere Wirkmächtigkeit hat. Also was wir nicht vergessen sollten, die FPÖ ist eine Partei mit, je nachdem, quasi, wo halt gerade der Parteivorsitzende sich seinen Wodka Red Bull reinhaut und welcher Oligarchin er gerade plaudert, aber so die zwischen 20% und 30% gut ist bei Nationalratswahlen und nicht zu vergessen, die bei der Bundespräsidentschaftswahl 2016 50% der Stimmen, was 49,65% der Stimmen hatte. Das heißt, die hat natürlich eine enorme Stärke innerhalb dieser Bewegung, weil wahrscheinlich ein sehr, sehr großer Teil schon mal FPÖ gewählt hatte und sei es eben 2016 bei der Bundespräsidentschaftswahl. Und das ist dann natürlich auch eine Partei, die entsprechend über eine eigene, also über eine bundesweite Struktur verfügt, die über Geld verfügt und die einfach auch über Wissen verfügt. Banale Dinge, wie melde ich eine Demo an? So, das meisten Leute wissen das vermutlich nicht, oder eigentlich korrekt, wie zeige ich eine Demo an, weil in Österreich ist eigentlich eine wichtige Errungenschaft des Versammlungsrechts, man muss Demos eben nicht anmelden, sondern man muss die Behörde nur darüber informieren, also wie zeige ich eine Demo an. Wo hole ich mir ein Megafon her, Lautsprecher, wer kann da reden? Also gibt es ganz viele Skills und die haben natürlich dann diese regionalen FPÖ-Funktionäre, Funktionärinnen und entsprechend spielen natürlich eine wichtige Rolle innerhalb der Proteste und auch bei den Aufmärschen, die offiziell nicht von der FPÖ angezeigt waren, wo die auch nicht aufgerufen haben, waren immer extrem viele auch sehr, sehr bekannte FPÖ-Politiker, Politikerinnen vor Ort. Das heißt, die haben natürlich auch eine bestimmte Mobilisierungsfähigkeit. Aber, having said, ich glaube, dass es mittlerweile eine Verstetigung und eine Verselbstständigung gibt, dass auch wenn die FPÖ jetzt sagen würde, wir rufen nicht mehr dazu auf, würde das jetzt nichts verändern. Und was ja auch lustig ist, ist, dass es ja offensichtlich innerhalb der FPÖ auch unterschiedliche Positionen dazu gibt. Also ich kann mir vorstellen, dass die FPÖ in Oberösterreich und der Heim Buchner ist da ja offensichtlich wesentlich vorsichtiger in ihren Aussagen, was wiederum
dazu kommen wir mehr. Noch.
Okay,
dazu
gut, dann sage ich
eine Frage
dazu. Weil die natürlich wiederum ganz eng in Oberösterreich traditionell mit der Industrie zusammenhängen. Und ich glaube jetzt nicht, dass die Leute in der, denen die Föß gehört, das so lustig finden, wenn es permanent irgendwie Impfgegnerinnen-Demos gibt.
Aber genau, gesagt, die Frage kommt noch. Aber zu den organisierten Zusammenhängen hätte ich eigentlich noch eine Frage, nämlich zumindest auf Hauswänden und so ist in Wien ja, machen sich in Wien ja auch linke Maßnahmen, Kritikerinnen und Kritiker bemerkbar. Gibt es die überhaupt? Spielen die irgendeine Rolle? Wer sind die? Sind die organisiert? Gibt es dort tatsächlich Linke? Also ich hätte das nicht mitbekommen, dass, also von Einzelpersonen abgesehen, aber irgendeinen Zusammenhang hätte ich nicht bemerkt, der da irgendwie rein interveniert.
Es gibt da tatsächlich so eine dubiose Szene eigentlich, muss man sagen, die, glaube ich, aus zwei Quellen gespeist ist. Die eine Quelle sind die, die tatsächlich komplett herumschwurbeln, kann ich nicht anders bezeichnen. Es gibt einen Telegram-Kanal, der heißt Freilinke Österreich und einerseits ist das wirklich so der gesamte Schwurbel-Scheiß drinnen, den du dir vorstellen kannst. Und andererseits wird da aber auch ganz selbstverständlich extrem rechte Propaganda geteilt. Also da kommen da ganz selbstverständlich die Wochenblickartikel, was wirklich sehr faszinierend ist. Also ich verwende nicht so gerne den Begriff Querfront, aber da ist er angebracht wahrscheinlich. Und die spielen jetzt, sagen wir, es gab jetzt in Wien, ich glaube, 2-3 Mal so kleine Kundgebungen, da reden wir von, keine Ahnung, 200-300 Leuten oder so. Das ist einerseits eben so diese komplett schwurbelnden Leute. Da sind dann wahrscheinlich auch unter diesen Schwurbelten einzuordnen, so diese Grünen für Grundrechte, glaube ich, nennen sie sich jetzt. Ne? Also so diese paar Grünen, die sich da jetzt irgendwie geoutet haben und die halt offensichtlich aus so einer ESO-Motivation rauskommen. Und da gibt es dann diese Milieus, die diese Ringvorlesung auf der Uni Wien gemacht haben. Also das ist alles schon sehr, sehr dubios.
Andrea Cumlosi und Hannes Hofbauer.
Genau, und dann gibt es andere und die wohl, also ob die jetzt, was die persönlich jetzt zur Pandemie denken, weiß ich nicht, aber die, glaube ich, einen anderen Zugang haben, nämlich den Zugang das Volk. Und da kommt man einerseits so eine kleine maoistische Gruppe ins Spiel, die antifaschistische Aktion, und andererseits die AIK-Strukturen, die antiimperialistische Koordination, eine zweite recht kleine Gruppe, die einen ganz starken Ansatz haben in Richtung, so wo das Volk ist, müssen wir auch sein. Und die offensichtlich, weil jetzt quasi das Volk sich bewegt, müssen wir uns mit ihm mitbewegen, wer dann das Volk ist, und dass das Volk irgendwie ganz zufällig offensichtlich unter extrem rechter Dominanz ist, ist da scheinbar egal. Und das führt dann in der Praxis dazu, dass nach dem letzten Corona-Aufmarsch am 29. Jänner in Wien Teile dieser linken, unter Anführungszeichen, Kundgebung dann auch auf dem großen Aufmarsch am Ring mitmarschieren, was natürlich völlig wahnsinnige Bilder gibt. Also dieser Aufmarsch wird organisiert von einschlägig bekannten extremen Rechten. In der ersten Reihe, ich habe sie gesehen, ich habe Videos von ihnen gemacht, marschieren die neonazistischen Hooligans, die eine Fuck-Antifa-Fahne mit sich führen und stolz präsentieren und immer wieder drohende Gesten in meine Richtung machen und quasi, keine Ahnung, 600-700 Meter dahinter marschieren dann die Clowns der Freien Linken. Also das ist natürlich eine komplett absurde Mischung, die sich da ergibt. Und das muss gesagt werden, das gilt jetzt für Freie Linke, für all diese angeblich fortschrittlichen Kräfte. Das gilt aber insgesamt für alle, die an diesen Aufmärschen teilnehmen. Nicht jede Person, die an diesen Aufmärschen teilnimmt, ist rechtsextrem, aber jede Person, die an diesen Aufmärschen teilnimmt, entscheidet sich bewusst dazu, unter der Führung von Rechtsextremen hinter den Bannern von Neofaschistinnen und gemeinsam mit Neonazis zu marschieren. Und jede Person weiß das inzwischen. Wir haben nicht mehr den Mai 2020, wo vielleicht irgendjemand sagen könnte, das habe ich nicht gewusst. Die Personen wissen das, und sie akzeptieren das.
Okay, skurril. Ich habe das noch nicht mitbekommen, aber...
Sei froh.
Ja, ich dachte, das wäre... Also ich für mich dachte ja, dass das ja sozusagen keine echte Organisation ist, sondern, ich weiß nicht, zwei Personen, die behaupten, sie wären zu, weiß nicht, mehrt, aber gut.
Nein, es führt natürlich zu völlig wahnsinnigen Geschichten. Jetzt bei diesem letzten angeblich linken Kundgebung ist dann eben auf der einen Seite die antiimperialistische Koordination und auf der anderen Seite spricht dann ein ehemaliger, ich weiß nicht, auswendig Oberst oder General des Bundesheers, ne? Also wahnsinnig antiimperialistisch alles. Also so, neben der Bühne ist einerseits sind die Grünen für Grundrechte und daneben ist dann ein Schild, Gott schütze unser wunderschönes Österreich mit Marienverehrung. Also und rot-weiß-rote Fahne, also das hat auch keinen linken Charakter in irgendeiner Form. Also die schaffen sozusagen nicht einmal auf ihren eigenen Kundgebungen in irgendeiner Form einen fortschrittlichen Charakter zu bewahren, sondern letztendlich sind die pseudoprogressive Flankendeckung der extremen Rechten.
Du hast es jetzt kurz angesprochen, das fände ich wäre auch spannend, vielleicht finden wir irgendwann mal jemanden, der da wirklich konkret viel sagen kann, nämlich diese komische religiöse Komponente, diese Evangelikalen und so, weil so wenig sind das gar nicht.
Das sind nicht nur die Evangelikalen, also jetzt, das wird wahrscheinlich jetzt tatsächlich den Rahmen des Podcasts sprengen, und ich habe das ja oft gesehen, auch recherchiert dazu, beispielsweise marschieren jetzt immer los von der Minoritenkirche, die mittlerweile von der Priesterschulbruderschaft Pius der Zehnte, dass ich jetzt kontrolliert wird. Es gibt so eine eigene Telegram-Gruppe katholischer Widerstand, es gibt so ein rechtskatholisches Milieu, das keineswegs nur, also nicht rechtschristlich, sondern wirklich rechtskatholisch ist. Und es war ja auch auffällig, dass die Gudrun Kugler, die so die Querverbinderin der ÖVP in dieses Milieu ist, bei der Abstimmung zur Impfpflicht sich dann, ich glaube, sie war da nicht anwesend, weil das offensichtlich in diesem Milieu nicht gut gekommen wäre. Also quasi Gott entscheidet darüber, ob du stirbst und nicht die Impfung. Was lustig ist, weil offenbar Gott entscheidet bei der Corona-Impfung, aber bei allen anderen Impfungen, die du schon hast, hat er offenbar nicht entschieden. Und warum trägst du dann eigentlich einen Gurt und warum gehst du bei Rot nicht über die Straßen, über die Autobahn? Nein, Autobahnen haben keine Ampeln. Schnellstraße. You got my point. Also so, es ist immer sehr, sehr spannend, wo Gott dann entscheidet, also wenn in ihren religiösen Absurditäten.
Inhaltlich eh gar keine Frage. Ich finde es nur interessant, weil es ja ein Milieu ist, das man überhaupt nicht am Schirm hat in der Regel. Und das aber in Wirklichkeit vor allem innerhalb der Volkspartei gar nicht so klein ist. Ne? Ja. Genau, aber zurück zu einer anderen Partei, du hast das nämlich eh schon angesprochen. Bei der FPÖ wundert es mich ja ein bisschen, dass sie sozusagen diesen Kurs, diesen sehr radikalen, irrationalen Kurs, der von Herbert Kickl vor allem verkörpert wird, immer noch fortsetzen, weil ich frage mich ja schon, wie, und du hast es eh schon angesprochen, ihre GroßspenderInnen und UnterstützerInnen in der Industrie, wie sie denen das erklären. Mittlerweile gibt's, habe ich auf Social Media gelesen, in den obersteirischen Industriegebieten Hotelquarantäne für Facharbeiterinnen und Facharbeiter von Böhler und von Föst. Also ich frage mich ja schon, ob die Leute aus der Industrie, die Entscheider dort und diese Kapitalgruppen, ob die tatsächlich zufrieden sind mit so einer Corona-Politik und ob die nicht, wenn schon vielleicht nicht schärfere Maßnahmen, dann zumindest konsistentere Maßnahmen haben wollen. Genau, und wie die sozusagen einwirken auf die FPÖ oder halt gar nicht mehr, verlassen die dann diese Partei? Also sagen, der Wochenblick beispielsweise wird ja auch von irgendwem finanziert, angeblich von oberösterreichischen Unternehmen. Wie reagieren diese Unternehmen, wenn sie dann irgendwie dauernd unter Quarantäne sind? Also das kann doch eigentlich nicht funktionieren.
Das sind viele gute Fragen. Also woher jetzt, sagen wir mal, so bestimmte einschlägig rechte Medien ihr Geld haben, das ist tatsächlich sehr schwierig einzuschätzen, weil sich bei einigen von diesen Medien schon die Frage stellt, wie können die das finanzieren in Wirklichkeit? Das wäre sich jetzt anschauen.
Der Wochenblick?
Ich würde es vielleicht, also noch mindestens ebenso spannend finde ich auf 1TV. Ja. Das ist die Plattform von Stefan Magnet, einem ehemaligen Neonazi-Kader des Bund Freier Jugend. Die haben ein Fernsehstudio aufgebaut, die haben innerhalb kürzester Zeit über 100.000 Abonnentinnen auf Telegram. Die fahren jetzt in Wien und in Oberösterreich mit einem eigenen Bus herum, der gebrandet ist. Diese ganzen blauen Schilder, nein zum Impfzwang, und die Aufkleber sind von denen, das kostet alles scheiß viel Geld in Wirklichkeit. Interessant ist bei manchen dieser Medien oder wäre bei manchen dieser Medien sich einmal anzuschauen, ob da potenziell russisches Geld fließt, was immer wieder in eine These, die aufgestellt wird, aber für die es jetzt keine Belege gibt, aber es gibt zumindest bestimmte qualifizierte Vermutungen in diese Richtung. So. Aber es fällt auf jeden Fall auf, dass da einfach sehr, sehr viel Geld da ist und nicht so ganz klar ist oft, woher das kommt. Was die Freunde und Freundinnen der FPÖ in Wirtschaft und Industrie betrifft, ich stelle mir die Fragen auch, weil ehrlich gesagt, sogar wenn ich eine etwas schlauere Tourismusindustrie bin, dann, oder ein Tourismusunternehmen, dann ist mir klar, kurzfristig mögen meine Gewinne zwar vielleicht steigen, wenn alles geöffnet wird, aber langfristig geht sich das nicht aus. Ich muss in irgendeiner Form aus dieser Pandemie rauskommen, und zwar im Idealfall ohne den 27. Ischgl-Kitzloch-Skandal, der mir quasi international meine Reputation zusammenschlägt letztlich. Aber dann noch einmal speziell da, wo jetzt größere Buden sind, wo viele Leute an einem Punkt zusammenstehen, forscht, dass die Leute, also die Eigentümerinnen, große Industriebetriebe, die FPÖ-Positionen da wahnsinnig lustig finden. Ich glaube, wir werden sehen müssen, wie sich das dann entwickelt, ob die dann irgendwo weggehen zur FPÖ, beziehungsweise wir werden auch sehen müssen, wie sich das innerhalb der FPÖ entwickelt. Also jetzt hat es ein Interview gegeben in der Kronenzeitung mit dem Dominik Nepp, mit dem Wiener FPÖ-Chef, der in Wirklichkeit so diese Einnahme von Ivermectin, also diesem Pferdeentwurmungsmittel, verarscht. Also die gehen auch auf Distanz. Also für mich ist auch ein bisschen unklar, wie viele Leute der Kickl bei seinem Kurs in der FPÖ hinter sich hat. Gleichzeitig glaube ich, dass die FPÖ in ihrer Wahllogik auch getrieben ist in Wirklichkeit, weil die halt genau wissen, wenn sie jetzt von dem Kurs runtergehen, dann verlieren sie halt mörderisch an die MFG.
Das Stichwort MFG, genau, weil es waren ja gestern in Weidhofen an der Ips, gestern am...
Muss man nicht Ips sagen? Ich habe das jetzt irgendwie gelernt.
Ich habe gehört, dass es genau umgekehrt ist und dass im Mostviertel, da ist diese Gemeinde nämlich, die am 30.01. Gewählt hat.
Ja.
Genau,
auch, und im Mostviertel ist es angeblich. Ich habe gelesen, wenn man muss üb sagen. Aber du kannst voll recht haben.
Wenn man üb sagt, schieben sie einen ab nach Wiener Neustadt oder nach Wien oder so, keine Ahnung.
Also während das der Szene ist, natürlich leider nicht immer
wieder. Dort wird das recherchiert.
Du hast völlig recht. Das wurde jetzt recherchiert und du hattest recht.
Wie gesagt, seriöses Medium.
Seriöses Medium. Hier wird alles recherchiert, nämlich auch sofort.
So ist es. Auf alle Fälle waren dort gestern am 30. Jänner Gemeinderatswahlen. Genau. Und das Spannende ist, dass sie eben genau gestern war, weil ansonsten ist Weidhofen an der Ips, glaube ich, eine sehr durchschnittliche Gemeinde. Meine ich nicht negativ, es ist sicherlich hübsch dort. Und das spannende Ergebnis ist, die in Niederösterreich sonst ziemlich allmächtige Österreichische Volkspartei hat fast 20% verloren, während die Partei Menschenfreiheit Grundrechte, kurz MFG, fast 18% gewonnen hat. Genau, diese Partei hat eigentlich nur meines Wissens ein Inhalt und der ist nicht Impfen und Corona-Leugnung.
Corona-Leugnen wollen wir natürlich nicht unterstellen.
Maßnahmenkritik. Whatever, wie sie es halt nennen. Ja. Wie kann denn eigentlich die Österreichische Volkspartei nach so einem Ergebnis, also können die wirklich an ihrem Kurs festhalten? Und kann sein, ich meine, natürlich im Endeffekt war Kurz und Konsorten, haben sie einfach zu viele WhatsApp-Nachrichten geschrieben, aber welche Rolle im Niedergang spielt denn eigentlich die oberösterreichische Landtagswahl, genau, und das Ergebnis dort, weil wahrscheinlich haben wir das doch dort schon abgesehen, dass sich dieser Spagat einfach nicht mehr ausgeht und dass sie abgewatscht werden von vorn bis hinten.
Ich glaube, dass das Wahlergebnis in Oberösterreich, wo die MFG eingezogen ist in den Landtag.
Und Entschuldigung, kann ich kurz sagen, die Volkspartei nämlich eigentlich nicht gut abgeschnitten hat, die hat sich eigentlich gedacht, dass sie so einen kurzartigen Riesenerfolg feiern und das ist überhaupt nicht passiert.
Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, also Weidhofen hat, glaube ich, schlag mich tot, um die 10.000 Einwohnerinnen oder so. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, wie sehr das ein Gradmesser. Also auf der einen Seite ist es das offensichtlich so. Also und Fun Fact, soweit ich jetzt die Zahlen im Kopf habe, sind die 17% für die MFG genau die Zahl derer, die in Österreich noch impfbar und ungeimpft sind. Also insofern sagt es natürlich was aus. Andererseits habe ich mir jetzt irgendwie angeschaut, dass es in... Also ich wusste nicht, dass die Frage kommt, aber ich habe gestern dazu nachgelesen. In Weidhofen hat sich der langjährige, offensichtlich Top-Kader der FPÖ abgespalten mit einer eigenen Liste, die pro Impfungen ist. Und da gab es quasi die Rest-FPÖ, die Anti-Impfungen war. Dann gab es irgendwie noch so scheinbar einen Typen, der ein bisschen clownesk auftritt, so ein bisschen so auf die Partei, aber wohl, soweit ich es verstanden habe, eher progressive Inhalte vertritt, der relativ gut abgeschnitten hat. Dafür haben die Grünen dann wieder sehr schlecht abgeschnitten. Ich glaube, KP hat keine Kandidatur gegeben. Das ist immer sehr schwierig bei so kleinen Orten, weil das kann dann halt irgendwie sein, jetzt blöd gesagt, dass die regionale Person von der MFG die örtliche Bio-Kreislerin ist, die jeder kennt so ungefähr. Das müsste man sich dann schon noch einmal konkreter anschauen, wer sind da die handelnden Personen, warum sind die da so spezifisch gut vernetzt und ist das wirklich umlegbar. Aber natürlich ist das ein Eindruck, der entsteht, und natürlich zeigt das eine bestimmte Stärke. Die MFG ist halt tatsächlich eine relativ lustige Partei, weil also die haben schon ein breiteres Programm, das so irgendwo oszilliert zwischen, weiß es nicht, ÖVP, Neos, Grüne SPÖ, würde ich sagen. Also jetzt irgendwo nicht wahnsinnig progressiv, nicht wahnsinnig reaktionär. Steht jetzt irgendwie, also das letzte Mal, wie ich auf der Seite mir das Programm durchgelesen habe, steht jetzt zum Beispiel nichts Geschissenes zur Migration drinnen oder so. Sie haben offenbar einen kurzen internen Skandal gehabt, weil sie für Schwangerschaftsabbruch sich eingesetzt haben. Das ist wohl auf dem Dach, auf dem Mist vom Herrn Fiala gewachsen, der eigentlich so ein Pro-Choice-Arzt war und jetzt hier stellvertretender Bundesparteivorsitzender ist, also der eigentlich gute Kontakte früher auch in die Linke rein hatte. Auf der anderen Seite hat man dann halt irgendwie Personen innerhalb der Partei, die rauf runter extrem rechte Inhalte teilen. Letztendlich ist es aber natürlich in der Außenwahrnehmung eine Single-Issue-Partei, die jetzt einfach einmal rauskommen und offensichtlich relativ viel kanalisieren, was auch lustig ist, weil die FPÖ das halt dann offenbar nicht so gut schafft, dann trotz alledem das zu kanalisieren, weil sie nicht so Single-Issue ist, die sich aber halt postpandemisch zerlegen wird. Ich meine, was ist deren Einsatz im österreichischen Parteienspektrum, wenn es die Pandemie nicht mehr gibt, beziehungsweise wenn die Pandemie halt tatsächlich zu einer normalen Erkrankung geworden ist, so wie andere saisonale Erkrankungen, die werden sich zerlegen in Wirklichkeit. Also das mich erinnert das ein bisschen so an ein vorausgesagtes Team Stronach 2.0 und sie fangen ja jetzt schon an, sich zu zerlegen. Also wenn, ich glaube, den Obmann, glaube ich, im Linzer Gemeinderat haben sie nicht schon ausgeschlossen, weil er, glaube ich, für Impfbusse gestimmt hat oder irgendwie sowas, müssen wir jetzt noch einmal nachlesen. Aber ich sehe das nicht und da werden wir natürlich auch noch sehen müssen, es klingt jetzt wahnsinnig zynisch, aber wie viele von denen in welcher Verfassung die Pandemie überstehen werden.
Okay, das ist ein bisschen sehr, ja. Ja, in Wirklichkeit kann es eh gut sein.
Ich meine, wobei, Sie hatten ja schon das Thema, das eine, ganz kurz, glaube ich, nach der Landtagswahl in Oberösterreich war es doch schon so, dass eine von ihren Personen erkrankt ist. Ne?
Ernsthaft, oder was?
Also müssen wir jetzt doch einmal nachlesen, ich habe nicht im Kopf, aber jedenfalls, klingt jetzt zynisch, aber das ist halt so, ne? Weil letztendlich die Pandemie wird jetzt durchrascheln durch diejenigen, die nicht geimpft sind. Und ich meine, da werden wir halt dann einfach, da wird es eine bestimmte Anzahl von Todesfällen geben, da wird es eine bestimmte, wesentlich höhere Anzahl von Long-Covid-Fällen geben und mit Long-Covid macht nicht so gut Politik.
Ja, aber andererseits, ich weiß nicht, also ist nicht auch bei der neuen germanischen Medizin, ich meine, jedes Mal, wenn es nicht funktioniert hat, hat die Person halt Pech gehabt, schlechtes Karma.
Nein, das ist eh alles so. Ich meine nur, inwiefern das auch ganz persönlich auf ihre Kaderrückwirkungen haben wird.
Ja, aber dann, also dann wird halt ein Drittel oder so wird es halt vielleicht arg erwischen und zwei Drittel werden sagen, die hatten
Schlechtes gemacht. Das meine ich gar nicht. Ich habe jetzt gar nicht gemeint in die Richtung, dass es jetzt quasi politisch was verändert, sondern ich meine halt irgendwie, wenn du eine bestimmte beschränkte Anzahl von Kadern hast und einen bestimmten Anteil davon auch. Aber das war jetzt so ein Sidestep, also das wird sozusagen, das wird nichts verändern am Ergebnis der MFG, sondern die Frage wird für mich tatsächlich einfach sein, was passiert postpandemisch mit denen. Ne? Also
wäre nicht ein dankbares Thema für Sie Klima und Maßnahmen zur Rettung, weil, also es haben viele Leute angemerkt, dass zumal die auch im ländlichen Raum relativ aktiv sind.
Aber dann gehen wieder zurück zu den Grünen. Also weißt du, die sind ja, die haben ja da keine Expertise, die sind ja nicht glaubwürdig. Also mir scheint, dass es im ländlichen Raum, vor allem in Oberösterreich, so eine Mischung ist, nämlich die ja auch aus politisch ganz unterschiedlichen Milieus sich speist. Ne? Die speist sich offensichtlich auf der einen Seite aus tatsächlich alternativ esoterischen Milieus, ne? Also so quasi, ich habe jetzt gesehen, in Weidhofen war es dann irgendwie die Frau, die irgendwie das Biozeug am Markt verkauft, die dann ganz begeistert
für der Standardartikel.
Ja, genau, der Standardartikel. Dann auf der anderen Seite hast du wahrscheinlich eher ÖVP-affin konservative Milieus und dann hast du halt einfach extreme Rechte, denen die FPÖ jetzt speziell in Oberösterreich nicht hart genug war in Wirklichkeit. Wie soll sich denn das postpandemisch ausgehen? So, so wähle unsere Partei. Weiß es nicht, ja. Wir sind für Homöopathie und Bio und Klima, aber eh auch gegen Ausländer. Also die Partei hat keine Basis, keine politische, weil es Single Issue ist. Und würde sie ein breiteres Programm entwickeln, dann wäre sie in Konkurrenz zu anderen Parteien im Spektrum, aber in Wirklichkeit gibt es keinen Raum für den speziellen Einsatz, weil das Programm halt wirklich auch, also das ist wirklich sehr, sehr austauschbar alles. Das ist ein bisschen so, keine Ahnung, für Leib und gegen Arsch. Ja.
Okay, und, verstehe schon. Und was passiert dann aber deiner Meinung nach längerfristig mit diesen Leuten? Ich meine, bleibt da im Endeffekt dann zumindest wahrscheinlich eine Stärkung der extremen Rechten rund um zum Beispiel eben diese Küsselpartie und was weiß ich was, dass die neue Leute anziehen. Und aber abgesehen davon, ich meine, also weil ich kann mir nicht vorstellen, dass alle diese Dinge jetzt ohne längerfristiges, also dass das so ein Non-Event ist.
Nein, ich glaube, das wird uns sehr lange erhalten bleiben. Und grundsätzlich, wir haben je nach Studien 20-25% der Bevölkerung sind in irgendeiner Form beeinflussbar und sind beeinflusst von verschwörungsideologischen Inhalten. Das war auch schon vor der Pandemie so, und wir haben es nicht wahrgenommen. Ne? Und jetzt sehen wir die alle. Und vorher waren das lauter vereinzelte Leute, die ein bisschen huhu waren. Und jetzt kennen die sich alle. Und die Strukturen werden ja nicht weggehen. Also wenn du heute, also wir können das jetzt machen, man kann das nicht sehen, man muss es mir glauben. Ich gehe jetzt auf meinem Handy auf den Kanal von Verdenken Wien. Und da habe ich tatsächlich, und das meine ich so, im Sekundenrhythmus teilweise neue Inhalte. Wir haben da teilweise pro Tag wirklich im hohen, dreistelligen, wahrscheinlich vierstelligen Bereich neue Nachrichten. Ich habe da jetzt seit 29. Jänner um 9.23 Uhr, also das ist vor zwei Tagen, 4071 neue Nachrichten. Also das heißt, das ist ein komplett irrwitziges Paralleluniversum in Wirklichkeit, und das geht nicht weg. Insofern, diese Kräfte und diese Verschwörungsideologie und der Wahnsinn wird gestärkt werden gesellschaftlich. Ich bin nur nicht sicher, ob sich der über die MFG stärkt, weil ich halt glaube, dass die Leute dann mit ihrem Wahnsinn dann teilweise zu ihren Parteien in Wirklichkeit wiederum zurückgehen. Aber es kann schon sein, also vielleicht täusche ich mich, vielleicht gibt es einen Platz für eine Partei mit, keine Ahnung, 4-6% im Parteienspektrum, die quasi die Partei der Flacherde und Reptilienmenschen Befürworterinnen wird. We'll see. So, ich weiß es nicht. Und klar ist aber auf jeden Fall, dass einschlägig extrem rechte neofaschistische, neonazistische Gruppen in irgendeiner Form gestärkt werden, beziehungsweise auch Erfahrungen sammeln. Also vor 2-3 Jahren hätten die alle nicht gewusst, wie man auf die Straße geht, beziehungsweise sich das nicht zugetraut. Aber die sind sehr selbstbewusst geworden. Die haben teilweise, also so, das gilt sowohl für Identitäre wie für die neonazistischen Strukturen, haben offensichtlich auch Erfolgreiches geschafft, bestimmte Fußballfanstrukturen und Milieus an sich anzubinden, einzubinden. Die Identitären haben ja auch ab Sommer 2021 jetzt ihre Strategie verändert. Also nicht mehr Gesicht zeigen, sondern vermummt, Kappen, Knüppelfahnen, versuchen da jetzt auch einfach offensichtlich in Konkurrenz zur neonazistischen Bewegung also Hooligan-Milieus einzubinden, und das wird sich schon stärken und verfestigen. Wohlgemerkt auf einem, von einem sehr, sehr, sehr geringen Niveau ausgehend. Mhm. Also wir reden da immer von ein paar Dutzend bis höchstens ein paar hundert Personen.
Ja, ich meine, kann es nicht sein, dass Stronach-Partei erwähnt, ich meine, kann es nicht sein, dass im Endeffekt eben genau die FPÖ unter Kickl überhaupt gar kein Problem hat, die Partei der Reptilienmenschen und so weiter zu sein?
Zweifellos. Ja. Die Frage ist halt dann, wie weit sich das ausgeht, nicht mit denen innerhalb der FPÖ, die eben vielleicht einen wissenschaftsnäheren Zugang haben oder einen industrienäheren Zugang haben. Also ich glaube, sie können es nicht komplett sein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass postpandemisch einiges von der MFG zum Beispiel zur FPÖ übergehen wird, beziehungsweise, also ich glaube halt einfach, dass es dann so funktioniert, spielen wir es einmal durch, ne? Gehen wir mal jetzt von einem positiven Verlauf durch und hoffen wir mal, dass wir irgendwann einmal im Jahr 2023 die Pandemie tatsächlich als eine breite Gefahr besiegt haben, wenn es nicht noch irgendwelche komplizierwitzigen Wellen gibt oder so. Die nächsten Landtagswahlen in Oberösterreich sind dann was in 4,5 Jahren. Wir sollten dann nur die MFG wählen. Was wir aber natürlich, und das sollten wir auch nicht unterschätzen, was wir natürlich im Kopf behalten sollten, das könnte nicht die letzte globale Pandemie gewesen sein. Es gibt einen sehr schlauen US-amerikanischen Wissenschaftler, den Robert Wallace. Ich habe über den relativ lang geschrieben, auch auf moment.at, der schon sehr, sehr lang vorausgesagt hat, mit guten Argumenten, die was zu tun haben mit kapitalistischer Entwicklung, mit Entwicklung des des Klimawandels, der Agrokultur und anderen Elementen, dass es voraussichtlich in Südchina eine Pandemie geben wird, von dort ausbrechend global. Und die ersten Artikel von dem zu Beginn der Pandemie lesen sich völlig zynisch. Also, ja, ich habe es euch eh gesagt die ganze Zeit, was soll ich jetzt tun so? Und also die Frage ist, ist das die letzte Pandemie? Wenn es nicht die letzte globale Pandemie ist, die uns trifft, und vieles deutet darauf hin, kann man sich anschauen, auch bei der Zunahme von Pandemien seit dem Jahr 2000 circa. Also Vogelgrippe, Schweinegrippe, SARS und so weiter, dann haben natürlich solche Parteien vielleicht ein durchgehendes Geschäft. Also quasi dann kann man sich ja gegen die nächste globale Pandemie wieder nicht impfen lassen und wieder protestieren.
Ich frage mich ja nur deshalb, also genau, spielen wir es mal durch, weil ich meine, ich halte es ja auch für möglich, dass selbst wenn es keine Pandemie ist, wäre es denn nicht trotzdem möglich, die irrationalen Ängste dieser Menschen einfach auf irgendwas anderes umzulenken?
Kann sein.
Weil ich meine, dann gibt es möglicherweise andere Verluste, Stichwort Klima, die nehmen mir mein Auto weg. Klima-Lockdown ist, glaube ich, sogar irgendwie schon erfunden worden
von der Rechten. Ja, das kann die FPÖ besser.
Eben, das kann die FPÖ besser. Also ich kann mir gut vorstellen, dass, das sind in ein paar Jahren wieder BFFs, also die Industrie und die FPÖ, weil hey, solange sie irgendwie Angst davor machen, müssen
sie das selber. Wie gesagt, das kann eh sein. Also ich glaub, aber das ist ja genau mein Punkt. Ne? Ich glaube, dass die MFG langfristig eine Zukunft hat, was langfristig ein Geschäftsmodell haben. Aber we'll see. Ja, Prognosen sind schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen, aber in der Tendenz würde ich sagen, es gibt eigentlich keinen Platz für sie im Parteienspektrum.
Was sind denn eigentlich Strategien gegen diese rechtsextremen Corona-Maßnahmen-Proteste? Es ist ja ein bisschen kompliziert, man hat ja irgendwie den Eindruck, es oszilliert zwischen, das sind ganz normale Leute, gar nicht alles Nazis, mit denen muss man reden, bis hin zu, man muss auf deren Demos und was weiß ich was. Und eben, das sind alles Nazis, man kann sie vergessen und so weiter und so weiter und so weiter. Ich persönlich finde beides unbefriedigend, finde aber eigentlich sogar als eines der größeren Probleme die Bereitschaft, mit der man irgendwie nach Repression ruft teilweise. Also ich halte das für ein ziemliches Problem, sowohl sozusagen bei den Demos, wie auch zum Beispiel, wenn es jetzt heißt, Telegram ist gefährlich, weil es ist unreguliert. Ich weiß gar nicht, ob das nicht eigentlich, also angenommen, wir wären jetzt in einem, es würde irgendwie um ein Regime gehen, dann schaue ich mir irgendwie so dieselbe Presse, die jetzt auf Telegram schimpft, schaue ich mir an, wie die dann Telegram feiern, weil es ermöglicht, heldenhaften Oppositionellen sich untereinander zu vernetzen. Also mein Eindruck ist, man ist da in einer unmöglichen Situation, oder?
Also ich glaube, vielleicht das vorweg, weil mir das auch wichtig erscheint. Also so diese Vorstellung irgendwie eines dystopischen Staates, der alles kontrolliert, die finde ich ziemlich wirr so. Und gerade konkret Telegram, ein sehr lieber Freund von mir, ein iranischer Linksoppositioneller, der in Wien im Exil lebt, der erzählt, dass Telegram eine ganz, ganz, ganz zentrale im Iran spielt, damit sich dort die Opposition in irgendeiner Form vernetzen kann, damit dort offene Diskussionen stattfinden können. Jetzt finde ich Telegram per se, nämlich vor allem, wenn ich mir die Eigentümerstruktur anschaue, jetzt kein sympathisches Medium, genauso wie ich aber jetzt die Eigentümerstruktur von Google oder Facebook oder anderen Medien jetzt nicht wahnsinnig sympathisch finde. Das sind halt alles irgendwo große einzelne Kapitalistinnen, Kapitalgruppen, die halt einfach Profit machen wollen in Wirklichkeit und halt irgendwie teilweise ein sehr dreckiges Geschäft haben. Aber dennoch finde ich die Vorstellung sehr schwierig, dass man da jetzt glaubt, irgendwie alles irgendwie einschränken zu können und zu wollen. Und eben gleichzeitig auch, also dieser Ruf, wie ich den dann oft vernehme, warum spritzt er nicht mit Wasserwerfer in die Demos rein, warum knüppeln sie nicht alles wieder, wo ist das Pfefferspray? Ich finde das sehr problematisch, weil ich nicht glaube, dass wir als vielleicht fortschrittlich denkende Menschen wollen sollten, einen Polizeistaat, der immer härter, der immer brutaler vorgeht und wo das dann irgendwie zum Alltag wird. Und vielleicht auch dazu der Gedanke, das ist ja genau das, was die extreme Rechte will, den starken Staat. Also das können ja fortschrittliche Menschen nicht wollen in irgendeiner Form. Das heißt, ich glaube, so dieser Ruf nach dem Staat, den finde ich schwierig. Das gesagt habend, ich würde immer sagen, dass diese Personen das Recht haben sollten, auf die Straße zu gehen, auch wenn ich ihre Anliegen für vollkommen wahnsinnig halte. So. Gleichzeitig schwierig wird das dann halt irgendwo, wenn das dann halt tatsächlich angeführt wird von Neofaschistinnen und von Neonazis, da kann man das dann schon ein bisschen anders sehen in Wirklichkeit. Und ich glaube schon, dass es legitim ist, in einer pandemischen Situation darauf zu bestehen, dass Personen mindestens FFP2-Masken tragen, wenn wir wissen, dass die Aerosole gerade bei so Aufmärschen, wo Leute sehr dicht beieinander stehen und rufen, auch durch die Luft übertragen werden können in Wirklichkeit. Es gibt eine geringere Wahrscheinlichkeit, aber es ist nicht ausgeschlossen. Und natürlich auch die gleichen Personen da beispielsweise in Bussen kommen, wo es keine Masken gibt und so weiter. Weil das betrifft ja wiederum nicht nur die Leute selber, weil das ist das Problem in der Pandemie. Wenn es tatsächlich nur die Leute betreffen würde, die sozusagen beschließen, unachtsam zu sein, würde ich sagen, okay, lass das durchrascheln, echt nicht mein Problem so. Nur das betrifft alle, die wiederum anstecken. Und das betrifft natürlich auch alle anderen Leute, deren Operationen beispielsweise verschoben werden in den Spitälern, wo das Gesundheitspersonal völlig überlastet ist. Insofern, man kann da nicht einfach sagen, ja, kein Problem, lass das durchrascheln und sollen es alle kriegen. So. Das heißt, das glaube ich schon, dass das eine Einschränkung ist, die legitim ist, zu sagen, okay, ihr könnt jetzt marschieren, aber ihr tragt eure scheiß Masken so. Ja, sonst wird sich das nicht ausgehen, Freunde. Die andere Frage ist, was jetzt gesellschaftlich Linke Kräfte dazu tun könnten. Also offensichtlich ist es derzeit so, dass eigentlich große Teile der Linken nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und dass die Mobilisierungen, die es gegeben hat in verschiedenen Orten, also ich denke an Wien vor allem, aber ich denke auch an Innsbruck beispielsweise, nicht gut funktioniert haben, so diese Gegenproteste, was auch damit zu tun hat, glaube ich, dass viele Leute Angst haben, in Wirklichkeit sich diesem Faschismus da irgendwie entgegenzustellen. Auf der anderen Seite sieht man jetzt bei diesen Lichtermeeren, die es gegeben hat, auch das Potenzial. Also es waren in Wien Zehntausende auf dem einen Lichtermeer im Dezember, und zwar wesentlich mehr als bei jedem Corona-Aufmarsch, und zwar Leute, die aus Wien waren, und das war unter der Woche, Entschuldigung, es war ein Sonntag, aber es war offensichtlich ganz eine andere soziale Zusammensetzung in Wirklichkeit. Das heißt, es gibt das Potenzial, aber offensichtlich gibt es viele Leute, die das in irgendeiner Form so eine Naturgewalt hinnehmen, und das ist natürlich schwierig, weil das natürlich wiederum die extreme Rechte auf den Aufmärschen stärkt. Aber ehrlich gesagt, die Antwort drauf habe ich auch nicht, und die Antwort haben offensichtlich auch die verschiedensten fortschrittlichen Strukturen nicht. Ne? Also so diese sich dem nicht aktiv entgegenzustellen, sozusagen wir machen eigene Mobilisierungen, jetzt blöd gesagt, gegen Nazis und für Wissenschaft, das kann offensichtlich Leute auf die Straße bringen. Das zeigen die Lichtermeere in Wien, in Graz, in Linz, in Steyr, in anderen Städten.
Aber ist dieses für Wissenschaft nicht ein bisschen ein Teil des Problems beinahe, weil, also, wenn wir nochmal zurückgehen am Anfang März 2020, genau, damals hat es geheißen, es gibt nur drei Gründe, aus denen man das Haus legal verlassen kann. Außer man hat dem Kogler zugehört, weil dann gab es nämlich vier Gründe. In der Folge gab es, ich habe es eh schon am Anfang, glaube ich, kurz erwähnt, gab es ja auf Facebook skurrile Diskussionen, wo über hunderte Kommentare darüber debattiert wurde, wie lang legalerweise eine Fahrradtour sein darf. Das Ganze war juristisch offensichtlich kompletter Müll. Es gab nie irgendeine Einschränkung, wie lange man mit dem Fahrrad irgendwo unterwegs sein durfte. Trotzdem haben es alle möglichen Leute geglaubt, und der gesellschaftliche Teilbereich und der Teilbereich, der dann auch eigentlich in fortschrittlichen Institutionen und fortschrittlichen Organisationen und linken Organisationen sein sollte, der uns das sagen sollte, nämlich ja, Wissenschaftlerinnen, Juristinnen und Juristen, war irgendwie extrem still. Das hat einen Monat gebraucht, mindestens, bevor irgendwie größer bekannt geworden ist, dass ja, die Regierung da einfach irgendwas behauptet hat, ohne dass aus der Wissenschaft gekommen wäre, so, hey, nein, das ist eigentlich Unsinn.
Entschuldige, aber das hat ja nichts mit Wissenschaft zu tun, sondern in Wirklichkeit, was die... Also, sorry, wenn ich hier
unterbreche. Wieso ist das nicht Wissenschaft?
Naja, also, ich glaube, es gibt zwei Ebenen. Die eine Ebene ist... Also grundsätzlich, Wissenschaft kann sich irren, das ist ja glücklicherweise das Wesen jeder Wissenschaft, und das ist, weil es ein lebenslanges Lernen ist.
Da hat sie einfach nur die Backen gehalten, das hat sich nicht geirrt.
Aber das hat nichts mit Wissenschaft, sondern mit Juristerei zu tun. Weil in Wirklichkeit, was passiert ist, ist, die Regierung hat einen Gesetzes, also hat im März 2020 hat ein Gesetz zum Lockdown verabschiedet, und im Gesetz ist zu jedem Zeitpunkt drinnen gestanden, in Wirklichkeit, du kannst dich zum Spazieren gehen, kannst du rausgehen im Wesentlichen. Das Problem war, die Regierung hat öffentlich anders kommuniziert, als das, was in ihren eigenen Gesetzen drinnen gestanden ist. Besonders übel war das, ich habe das dann auch recherchiert und aufgedeckt, die Regierung hat über den österreichischen Integrationsfonds Migranten, Migrantinnen bewusst falsch informiert, ich habe einen Artikel dazu gebracht, die haben das offensichtlich gewusst, der ORF hat dann meine Recherchen aufgegriffen und erst dann hat der ÖEF seine Kommunikation an Migranten und Migrantinnen geändert. Da haben sie in den Flüchtlingsheimen haben sie teilweise behauptet, Leute dürfen nicht rausgehen. Die haben einfach teilweise bewussten Bullshit verbreitet, das ist Juristerei. Was ich von Anfang an versucht habe, ist hier beispielsweise so einen extremen Haken. Ich habe so einen Artikel gemacht, was ist in Österreich jetzt erlaubt und was ist verboten, den ich quasi mit jeder einzelnen Gesetzesveränderung eigentlich angepasst habe und Leuten immer erklärt habe, was ist jetzt gerade die aktuelle Lage, was darfst du jetzt genau? Und es hat es nicht gegeben. Das war total faszinierend. Also der Artikel ist auch extrem oft zugegriffen worden, weil die Leute einfach verzweifelt versucht haben, eine Erklärung, was darfst du überhaupt? Und wäre ich jetzt eine linke Organisation, dann glaube ich, wäre das die Aufgabe dieser linken Organisation gewesen, zu dem Zeitpunkt Leuten zu erklären, okay, wir sind jetzt in einem Lockdown, wir haben eine Pandemie, dürfen wir jetzt auch nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt noch extrem unsicher in Wirklichkeit, nämlich auch so in Richtung, wie ist das jetzt mit Schmierinfektionen und so weiter. Es war ja sinnvoll, extrem vorsichtig zu sein, aber diese Doppelkommunikation der Regierung, wo eigentlich das, was in ihren eigenen Gesetzen drinnen gestanden ist, dann anders kommuniziert und es in der Öffentlichkeit das aufzugreifen, zu sagen, okay Leute, das ist jetzt der Stand der Dinge, das wäre natürlich sehr vernünftig gewesen. Ich würde nur sagen, es hat nichts mit Wissenschaft zu tun, sondern es hat das zu tun damit, dass ich die sozusagen, dass ich, was ja absurd ist, die Gesetze, die die Regierung schreibt, in der Öffentlichkeit bekannt macht, weil die Regierung in der Öffentlichkeit offensichtlich etwas anderes sagt, als sie in ihre eigenen Gesetze schreibt.
Naja, aber die Disziplin nennt sich doch schon Rechtswissenschaft.
Ja, ich habe jetzt nur gemeint, für mich wäre Rechtswissenschaft eher gewesen in die Richtung, wir glauben nicht an Zuckerkugeln, die sich Homöopathie nennen, sondern wir verstehen, dass Impfungen eine schlaue Idee sind,
klar,
und
klar,
nicht quasi der gesunde Körper keine Corona kriegt oder so ein
aber
Bullshit. Das habe ich jetzt gemeint.
Schon, natürlich, aber ich glaube schon, dass es da ein bisschen eine Verbindung gibt. Also sozusagen, wenn die Rechtswissenschaft da einen Monat lang, zumindest medienwirksam, kaum was von sich gibt, naja.
Ich habe das aber anders wahrgenommen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass gerade so rechtswissenschaftliche Diskurse schon relativ klar eigentlich auch debattiert worden ist. Ich glaube nur, dass es in einer breiten Öffentlichkeit einfach nicht gut angekommen ist in Wirklichkeit. Und das ist ja auch teilweise, und da sehe ich halt eine verstärkere Verantwortung, dass dann teilweise auch einfach Medien wirklich kompletten Bullshit geschrieben haben. Also du hast einfach gemerkt, da haben Leute offensichtlich die Pressekonferenzverlautbarungen der Regierung angehört und haben das abgeschrieben und haben sich aber niemals Mühe gemacht, den Quelltext in der Corona-Maßnahmenverordnung in der jeweiligen nachzulesen, wo sie drauf gekommen wären, dass es einfach Schwachsinn ist, was sie da schreiben.
Schlimmer noch fand ich eigentlich diese explizite Angstpropaganda, wo dann in Artikeln die Rede davon war, dass Covid-19, muss man sich eher vorstellen, wie einen Krebs, der streut, wo ich mir gedacht habe, so, bist du gescheit?
Dass es schwierig ist tatsächlich. Also bei manchen Dingen, wie eben bei diesen wirklich gezielt falschen Informationen, ich glaube, da braucht man nicht drüber reden. Das war einfach eine Sauerei. Bei anderen Sachen tue ich mir, glaube ich, ein bisschen schwer, das im Nachhinein so zu bewerten, weil wir wirklich vieles noch nicht wussten. Also ich war, glaube ich, einer der ersten Menschen in Österreich, der das zweifelhafte Vergnügen hatte, in Quarantäne zu sein. Und zwar nur deshalb, weil ich relativ kurz vor den ersten Ausbruch in Österreich, in Oberitalien, in Bologna war. Und die haben sich angeschissen. Also die Person ist zu mir gekommen, mehr oder weniger, also die von außen hat es geklopft und die Person hat so einen ganz Körpersackerl gehabt, also wenn man das kennt, in diesen Horror-Biofilmen, so bleiben Sie weg von der Tür, gehen Sie sofort weg, war total aggro, weil die offensichtlich total ängstlich war, die Person, die mich da irgendwie quasi getestet hat. Und dann war das so, dass ich 14 Tage meine Müll nicht wegwerfen durfte, sondern nur in einem Sackerl und den Sackerl in einem zweiten Sackerl und so weiter, weil wir viel zu wenig noch wussten über die Übertragungswege. Und ich glaube, da muss man dann aufpassen, das war, glaube ich, nicht jetzt im Jänner 2022 rückblickend über eine damals sehr unbekannte Krankheit, die Aussagen 1:1 nimmt vom März 2020, also vor fast 2 Jahren. Aber ja, grundsätzlich, ich gebe dir schon recht, dass das natürlich wenn dein Vertrauen in die Wissenschaft so funktioniert, dass Wissenschaft quasi immer alles wissen muss, dann kann natürlich sein, dass wenn es jetzt heißt, ja, aber damals haben sie das gesagt und jetzt haben sie das gesagt, und wenn du das verstehst, dass das halt einfach ein Prozess ist und dass wir halt einfach lernen, dann kann das dein Vertrauen in Wissenschaft untergraben. Das ist so. Genau deshalb, glaube ich, wäre es auch vernünftig, Leuten eher zu erklären, ja, so ist. Ne? So, wir forschen, wir finden Dinge heraus, wir lernen.
Ja, ich glaube, weniger... Ich wollte weniger hinaus auf so die Fortschritte, die es in der Forschung von Covid-19 gab, sondern wirklich spezifisch diese erste Phase März 2020, wo sich Menschen Fragen gestellt haben, was darf ich, und von der Rechtswissenschaft kam nichts, zumindest nicht
hörbar. Ja, ich habe es anders wahrgenommen, ganz ehrlich. Aber also jetzt von der Menge her, ich habe das Gefühl gehabt, die sind nicht durchgekommen damit.
Okay, dann sind eigentlich die Medien die eigentlich Schuldigen.
Na, ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube, die eigentliche Schuld liegt eigentlich bei einer Regierung, die bewusst andere Dinge kommuniziert hat, als sie in ihre Gesetze reingeschrieben hat, offensichtlich an verschiedenen Punkten. Also da würde ich das Hauptproblem sehen eigentlich. Also ich glaube auch, dass manche Medien sich schuldig gemacht haben, weil
eigentlich
journalistische Recherche heißt dann, das noch einmal zu hinterfragen natürlich, aber in the first instance wäre es schon gut, wenn es richtig kommuniziert würde, ne? Und ich es nicht sozusagen kritisch noch einmal anschauen muss, ob die einen Scheiß gesagt haben.
Okay. Naja, da man bei Politikerinnen und Politiker überhaupt der derzeitigen Regierung nicht davon ausgehen kann, dass sie in irgendeiner Form wahrhaftig kommunizieren, braucht es also gute Medien.
Ich glaube, dass das Vertrauen in wenigen Regierungen.
Ich würde auch eigentlich fast sagen, dass die Regierung davor und davor und auch danach wahrscheinlich nicht so viel besser wird. Und da braucht es gute Medien, zum Beispiel uns. Wir sind nämlich seriös und prüfen das auch nach.
Genau, deshalb sagen wir heute auch oft, wir wissen es nicht und glauben es und wir schauen nach und wir haben weit hoch an der IPS.
Genau, wir haben sogar extra für dich recherchiert. Genau, es ist Weidhofen an der IPS. Dann bedanke ich mich bei euch beim Zuhören bei dieser ersten Episode des Standpunkt-Podcasts im Jahr 2022 zusammen mit Michael Bombolo. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch bitte eine gute Bewertung oder schreibt uns, wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht sogar eine schöne Rezension. Wir wünschen euch wie immer alles Liebe.
Ciao.
Ciao, ciao.